in der Konferenz auch gesagt worden, dass wir einander brauchen, dass es wichtig ist, einander zu ergänzen. Oder wir brauchen die von jedem etwas. Wir brauchen einander, um auch in die ganze Fülle von Gott hineinzukommen. Ein weiterer Satz, der mich angesprochen hat, ist: Gott braucht meinen Lobpreis, mein Gebet oder meine Erhebung und Anbetung nicht. Ich bin in erster Linie nicht dafür geschaffen, sondern Gott ist mein Vater. Und ich bin dafür gemacht, ihn zu repräsentieren, dass er in mir wohnt. Also an mir soll sichtbar werden, wie Gott ist. Das ist die erste Priorität, Sohn, Tochter zu sein und nicht einfach Diener. Ein Sohn dient nicht, um Lohn zu empfangen, sondern weil er seinen Vater liebt, aus Liebe seinem Vater gegenüber. Und Vertrauen in ihn, er vertraut ihm. Also ich ertappe mich selber immer wieder, wenn ich so nach alten Muster in so etwas reinkomme, ein schlechtes Gewissen auftaucht oder zum Beispiel, oh, ich habe schon lange nicht mehr Bibel gelesen oder wann habe ich das letzte Mal bewusst Zeit mit Gott verbracht oder oh, jetzt habe ich für eine Freundin beten und ich habe es vergessen. Und dann kommt es so hoch, ich muss etwas wie für Gott leisten, damit ich weiterkomme im Glauben und er Freude an mir hat. Doch nein, um das geht es nicht. Da ist eine neue Denkweise gefordert. So wie Eltern kein Lob von ihren Kindern brauchen, braucht das auch Gott nicht. Der Franz hat das gezeigt, wenn ihm sein Kind eine Anerkennung gibt oder ein Lob, dann freut ihn das. Aber sein Kind ist nicht dafür geschaffen, dass das muss oder er braucht das nicht. Und Gott hat mir das auch anhand von Johann, oder sehe ich das als Beispiel auch. Ich habe ihn so gern. Er muss eigentlich nichts dafür machen. Ich liebe ihn. Ich gebe alles für ihn. Ich mache alles für ihn. Auch der Tamo hat gesagt, du kannst nicht näher zu Gott kommen, als Sohn zu sein. Also es geht um Sohnschaft. Sohn sein, ihm zu vertrauen und dadurch auch ihn eben zu leben, ihn zu repräsentieren und ihn damit dadurch anzubeten. Und in Bezug auf Familie, der Tamo hat auch seinen Sohn mal noch gefragt nach der Ordnung. Wie sieht er die Autorität innerhalb von der Familie oder wie sieht er das? Und dann hat sein Sohn sofort gesagt, Papi, Mami, Kind. Das ist mir irgendwie auch noch aufgegangen. Und es braucht wirklich einen Vater. Es braucht eine Familie. Und wie das Beispiel ist vom Josef auch noch erwähnt worden, Gott hat den Josef als Vater für Jesus ausgewählt. Er hätte ja übernatürlich nur Maria können versorgen. Das hat er zum Beispiel mit der Hagar in der Wüste gemacht. Die hat er versorgt mit ihrem Kind. Aber für Jesus hat er einen Vater wollen. Und Jesus hat sich dann seinen Eltern auch unterordnet. Und mir ist das noch irgendwie aufgegangen in Bezug auf, man sagt ja heutzutage, ja, es können ja vielleicht auch zwei Frauen Kinder erziehen oder zwei Männer können ja Kinder erziehen. Ja, man kann ja Kinder in Kita von verschiedenen Personen erziehen lassen und so. Aber ich glaube nicht, das ist nicht Gottes Ordnung. Gottes Ordnung hat, er will, dass wir, er will, dass wir in einer Familie sind. Also Jesus selber hat ja eine Familie gebraucht, hat Mutter, Vater gebraucht. Wie viel mehr brauchen wir denn auch? Mutter, Vater. Ja. Ich übergebe ihm, wer will weitermachen?
Ja, ich kann da nicht anknüpfen, mir ist etwas nachgegangen, wo der Tamo hat gesagt, über die Sohnschaft. Und mir ist allgemein aufgefallen, Sohnschaft, das gehören wir ja schon lange. Vielleicht hat man das Gefühl, ja, jetzt ist es langsam gegessen, aber ich habe gemerkt, das muss ich immer wieder hören und es prüft mein Herz immer wieder. Wie denken wir eigentlich, in was für einer Haltung stehe ich Gott gegenüber? Und er hat mal gesagt, eben, er hat lange gehört, dass Gott Vater ist. Und irgendwann hat er begriffen, dass Gott sein Vater ist. Und das tut ja nicht nach einem riesen Unterschied. Aber eigentlich sind es ja Welten zu wissen, er ist nicht einfach so ein Vater für alle, ein bisschen, sondern er ist wirklich persönlich mein Vater. Und dann hat er gesagt, dass das bei ihm ausgelöst hat, hat es mich schon noch getroffen. Und er hat gesagt, ja, in meinem Gebetsleben, ich bitte nicht für alltägliche Sachen. Ein Vater weiss doch, was sein Sohn braucht. Dann muss nicht immer sagen, heute hätte ich gerne wieder etwas zu morgen. Das ist wie logisch, oder? Und für was bitte ich eigentlich Gott? Für die wirklich wichtigen Sachen. Er hat gesagt, ich bitte zum Beispiel für Weisheit, dass ich das Wort verstehe. wo ich mich dann ein bisschen verprüfen, ja, für was bitte Gott eigentlich, wo ich dann finde, Mann, du bist doch mein Sohn. Du musst doch nicht immer das Gleiche wieder sagen, und ich so lange parat habe für dich. Und in der wirklich auch, ja, wird mehr lernen. Das heisst, dass es Gott wirklich mein Vater ist, mein Versorger ist. Und was muss ich mich dann von wirklich nicht mehr kümmern? Und was sind die Sachen, wo er sich wünscht, dass ich sage, hey, bitte, Daddy.
Genau, ich habe etwas ganz Kleines. Und zwar war der Franz am Samstag Oberstler gewesen, vom Hebräer, ist durchgegangen. Und jetzt ist hier ein Satz drin im Hebräer 2,6. Was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Das habe ich ein bisschen ausgeführt. Ja, eben, das ist, Gott denkt an uns. Und jetzt im Vergleich mit einem Vater, wenn ich jetzt an Johann denke, ich denke schon viel an Johann, aber nicht immer. Aber Gott wiederum denkt viel mehr an uns als Söhne und Töchter, als wir wiederum an unsere Söhne und Töchter denken. Was er mir aufzeigt, wie Gott ist, sind wir ein bisschen enorm wichtig für Gott. Und weil wir so wichtig sind für Gott, schaut er immer zu uns und denkt immer an uns. Viel mehr, als wir können. Also, das zeigt mir auf, wie wertvoll wir sind in Gottes Augen.
Ich habe eher etwas Kleines, und zwar, ich weiß nicht genau, wer es hat gesagt, aber auf jeden Fall, dass Jesus eigentlich aus zwei Stammbäumen kommt, und zwar aus dem eigentlich priesterlichen und aus dem königlichen. Also, Mutter und Vater, jemand ist vom königlichen, jemand vom priesterlichen Stammbaum gekommen. Und früher im Alten Testament war es ja so, dass es so getrennt war. Das heisst, das priesterliche war getrennt, das königliche. Es hat den König gebraucht und es hat auch einen Priester gebraucht. Und mit Jesus ist es wieder vereint worden. Das ist das Sinnbild eigentlich schon vom Stammbaum her. Also, dass wir königliche Priester sind. Also, ich glaube, es gibt auch immer schon, was das heisst. Ihr seid königliche Priester des Höchsten. Ja. Also, es hat mir auch stark gedacht, wo erinnert euch zu merken, wie Jesus hat all das eigentlich wieder neu gemacht oder ja, eingeführt, wie der Doktor ist, es wieder neu eingeführt worden. Das ist ein
Mir ist etwas so recht aufgegangen oder hat mich berührt, was Chamo hat gesagt. Und zwar hat er gesagt, apostolisch relevant sei, dass wir wieder zurück zum Wort gehen und schriftorientiert sind. Und er hat selber so erlebt, dass er Theologie hat studiert und die Schrift gut kennt, aber er hat gemerkt, es ist kodiert. Und ich verstehe es irgendwie gar nicht, alles, was da steht. Und er hat gemerkt, es muss doch mehr geben, als das, was ich jetzt da drinnen verstehe. Und das hat mich sehr angesprochen und gemerkt, mir geht es oft auch so, dass ich lese und denke, irgendwie verstehe ich es nicht wirklich. Aber ich wette eigentlich. Genau. Und er hat dann einfach so die Schlüssel aufgezeigt, was es braucht, für das wir es eben verstehen können. Oder dass wie die Offenbarung kommt, über das, was da steht. Genau. Er hat dann ist zu Gott gegangen und hat gesagt, hey, hallo, es muss doch da mehr geben, als das, was ich bis jetzt verstanden habe. Und Gott hat ihm dann gesagt, ja, für das Geheimnis von mir oder von Gott können zu verstehen, bist du bereit, alles aufzugeben. Und er hat dann gemerkt, es braucht eine Leidenschaft, es braucht eine Hingabe, eine persönliche und einen Hunger vor allem. Und er hatte den Hunger, eigentlich mehr zu verstehen, was hinter diesem Wort ist. Und dass es wieso das Persönliche braucht, sich herzugeben und bereit zu sein, Denkstrukturen, Erfahrungen oder Positionen aufzugeben, für das herzukommen. Oder wie eben da, ja, für das, wie Gott es nachher geben kann, wo mehr dahinter ist. Für das, wie neu zu lernen, nicht was predigt wird, sondern neu zu lernen, was der Heilige Geist uns erklären will, was hinter dem Wort steht. Und dann habe ich gemerkt, es sind wie so zwei Sachen, für das man das Wort degottieren kann. Das eine ist wie, der Hunger zu haben, mehr zu wissen, was wirklich hinter dem Wort ist. und das andere die Bereitschaft, dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass er uns lehrt. Also nicht, dass wir intellektuell verstehen, was hinter dem Wort wirklich, oder was das Wort wirklich meint, sondern dass, einfach, dass wir offen sind und zum Heiligen Geist gehen und er uns kann erklären, was eigentlich das Wort wirklich meint. Und er hat dann noch so ein gutes Beispiel gebracht, der Tama, wo steht, dass das Wort und der Geist in Jesus waren. Also Jesus war ja das Wort und er hatte den Heiligen Geist gehabt, als er hier auf der Welt war. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja das Gleiche. Wir haben das Wort und wir brauchen den Heiligen Geist. Und nur so können wir die ganze Fülle von Gott sichtbar machen. Also Jesus hat ja auch, weil er auf der Welt war, den Heiligen Geist gehabt, hat er Gott sichtbar gemacht. Und jetzt sind einfach wir, die das machen. Und dafür brauchen wir, für ihn, für Gottes Reich sichtbar zu machen, brauchen wir wie beides das Wort und der Heilige Geist gleichzeitig.
Ich möchte kurz noch bezogen auf das, was Tani am Anfang gesagt hat, dass wir alle einander brauchen. Der Franz hat von dem geredet am Samstagabend. Wir sind, Gott ist in allen von uns. Aber wir haben unterschiedliche Gefäße. Und wir haben unser begrenztes Maß. Also irgendwann ist das Glas voll und wir können nicht mehr aufnehmen, sondern wir brauchen eher, dass wir einander ergänzen können, uns können verbinden können und dass dann wirklich erst die Fülle von Gott einfach kann sichtbar werden. Und der Andrew hat es dann auch noch aufgegriffen am Sonntagmorgen, wo mich Hände berührt hat, einfach wie auch nochmal die Geschichte zu hören oder auch von ihm zu hören, wie er eigentlich das Gefühl hatte, er könnte uns nicht mehr geben. Er scheint wie alles zu geben. Und als er dann wieder in die Konferenz ist gekommen, auf Afrika, wo er sich verbunden hat mit der apostolischen Gnade und plötzlich so eine neue Fülle hat aufbekommen und dann musste er in dieser Lebensschule über 3 Jahre, ich weiß nicht, einfach wie er können austeilen. Genau. Ich möchte dir Herren Merci sagen und ich möchte euch mega Merci sagen, einfach wirklich für eure Treue und euch Ehre auch. Einfach, ja. Aber es ist mir wirklich an diesem Sonntagmorgen so bewusst geworden, was da für eine Geschichte dahinter war. Und das hat gut an, das nochmal zu hören und danke für uns vorwärts gehen, jedem einzelnen Schritt, dass wir auch wieder in die Fülle reinkommen, noch mehr von dem dürfen erleben. Und ich sehe miteinander, dass wir als Gemeinde noch mehr dürfen in die Fülle kommen, als Region, als Schweiz und als Welt, als Leib von Christus, dass wir wirklich dürfen einfach in dieser Einheit innen unseren König repräsentieren und ihn zur völligen Verherrlichung lassen. Ja, und dass er auch verherrlicht werden.
Ich habe noch etwas ganz Kleines, was mich sehr angesprochen hat. Und zwar hat der Franz das nur in einem Nebensatz gesagt, dass mein Körper macht mich sichtbar. Und genau gleich ist es bei Gott auch. Wir sind wie sein Körper. Er wohnt in uns und wir machen ihn sichtbar. Also mein Körper habe ich, dass ihr mich seht, dass ich mit euch kommunizieren kann, dass etwas, was in mir drin ist, dass ihr Zugang habt zu dem, dass ich das ausdrücken kann. Und das hat mich irgendwie so, so angesprochen. Das habe ich mir noch nie überlegt. Und es hat mir ein cooles Bild gedacht.
Wir werden jetzt die Runde noch auftun. Vielleicht sind euch nicht von unserer Gruppe jetzt Leute noch in Sinn gekommen, irgendetwas, wo ihr speziell angesprochen worden sind. Möchte jemand noch etwas sagen? Und sonst würde Andreas dann noch abschließen.
Ja, sehr wahrscheinlich hätten alle etwas zu erzählen, was man also angesprochen hat, aber manchmal ist es eben nicht so präsent, dem und mir geht es auch so, wenn man dann so fährt, davon darüber reden kann, ah ja, stimmt, das hat er doch noch gesagt. Wir haben letzte Woche auch ein bisschen nachgelassen von den Referaten. Ich habe einfach gestaunt. Ich meine, ich habe das ja alles gehört, habe es zum Teil sogar selber übersetzt. Und gleich merkst du plötzlich, das ist ja so Schätze, die da drinnen sind. Detail, die mir wie entgangen sind. Ich möchte zuerst noch vom letzten Sonntag nachher noch ein Feedback geben. Meine Frau hat mich ermahnt, als wir dann sind, das Beispiel mit dem Goliath sei nicht ganz unproblematisch gewesen und wir haben das nachher besprochen. Und ich habe ihnen recht geben und ich möchte sie einfach auch noch einmal vor allen sagen. Ich habe ja so ein bisschen den Vergleich gemacht, eben, wie sich es für mich oder vielleicht auch für uns als kleine Gemeinde hat angefühlt, so ein grosses Thema zu so einer gewichtigen Konferenz einzuladen, dass man sich fast ein bisschen vorkommt wie ein David, der da gegen einen Goliath kämpft. Und ich habe dann auch die Strukturen und die Mächte von Organisationen und von religiösen Strukturen erwähnt. Und dort habe ich einfach gemerkt, dort hinkt nachher das Bild. Oder ich denke, wir kämpfen nicht gegen andere Gemeinden oder andere Institutionen, die jetzt das anders sehen oder anders organisiert sind wie wir. Den V-Schluss könnte man aus dem heraus ziehen, und das möchte ich hier noch einmal ganz klar richtigstellen. Das ist nicht unsere Absicht, nicht, und nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich habe es so gesagt, dass man es so könnte verstehen. Und da möchte ich auch noch einmal um Vergebung bitten und das so ganz klarstellen. Der Goliath ist eine antigöttliche Macht, die gegen das ganze Volk von Gott angekämpft ist und ist nicht Teil vom Volk von Gott. Also das, einfach die Unterscheidung möchte ich hier nochmal machen. Das Einzige, was dort in diesem Bild richtig ist, ist vielleicht eben, wie sich der David gefühlt hat, als er so als der jung, unbedeutend Schafhirte, der noch nicht kriegstauglich ist, da zu seinen Brüdern geht, zu seinen älteren, erfahrenen, und er von ihnen so ein bisschen abgewiesen wird. Nachher eine zweite Korrektur auch noch. Wir haben nachher auch noch mal kurz erwähnt, dass wir von den Finanzen her nicht ganz hegen raus mögen und haben die Körbe noch mal durchgehen. Das ist, haben vielleicht die von euch auch ein bisschen komisch empfunden. Jetzt haben wir doch alles gegeben an die Konferenz. Manpower sind reingestanden, sind Mitarbeiter gewesen und haben ja Geld gegeben, haben auch gespendet und jetzt kommen sie noch mal und jetzt sollten wir noch einmal. Das ist vielleicht ein bisschen unsensibel gewesen von uns her. Wenn das jemand empfunden hat, möchte ich hier auch noch einmal um Vergebung bitten. Das war eigentlich nicht die Absicht gewesen. Ich möchte das hier auch noch einmal ganz klar betonen, dass wir wirklich den Einsatz, den ihr gemacht habt, und auch die Finanzen, die ihr gegeben habt, dass das wirklich absolut Hammer war. Wir möchten niemandem das Gefühl geben, es war zu wenig gewesen, oder ihr solltet jetzt noch mehr oder irgendwo jetzt noch müssen Sachen ausbauen. Besser, ihr gebt so treu eure Zehnten, ihr gebt so treu eure Erstlingsfrucht und wir können gut einfach als Gemeinde ein gewisses Defizit von dieser Konferenz tragen. Und das machen wir auch. Ich darf euch da noch einmal Danke sagen. Nachher noch zwei Sachen, die wir selber auch noch so einfach angesprochen haben. Und vor allem auch in meinem Bereich wirklich ein Aha-Erlebnis hatte, wo ich jetzt eine theologische Frage schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, mit mir rumschleppen, wo bisher nie eine Klärung gefunden hat. Das Erste ist das, was auch schon erwähnt wurde vorher, der Fakt, dass Jesus als der Sohn von Gott es nötig hatte, einen irdischen Vater zu haben. Obschon ja Gott im Himmel sie eigentlich Vater ist, hat er es nötig empfunden und auch Gott es für nötig empfunden, ihm noch so einen irdischen Vater, einen Josef, zu geben. Und der Dave hat es vorher erwähnt, der Josef war ja der, der aus dem Stamm Juda kam. Der Josef war der, der ein Nachkommen von David war. Und wie Gott das geehrt hat, dass Jesus nachher als Sohn Davids bezeichnet wird, ob schon in dem verwandtschaftlich, von der Blutslinie her, überhaupt nichts zu tun hat. Dass er als der Löwe aus dem Stamm Juda bezeichnet wird, ob schon er gar nicht eine natürliche Vorfahrenschaft in den Stamm Juda inne hat. Seine Mutter Maria war aus dem Stamm Levi, die ist aus dem priesterlichen Geschlecht gekommen. Und das hat mich einfach, das ist einfach etwas, ich habe das schon gewusst, aber es ist mir wie noch einmal neu bewusst worden, wow. Und das geht nur noch von dann an, wo der Josef dann im Traum die Offenbarung hat bekommen, dass er den Jesus soll als Sohn annehmen und die Maria zur Frau soll nehmen, dass von dann an Gott nur noch zum Josef geredet hat bezüglich Jesus. und nicht mehr zur Maria. Und auch die Vaterschaft voll hat anerkannt. Das hat mich einfach ganz stark gedacht, nochmal so. Und natürlich auch noch das Bild, das er gesagt hat, von der Volkszählung. Der Augustus hat ja die Volkszählung machen und jeder hat wieder ins Haus von seinem Vater müssen gehen. Das ist mir einfach so bewusst, wenn wir hören, dass jeder Weihnachten wieder, oder? Und der Kaiser Augustus liest die Volkszählung und so weiter. Und dann haben die armen Leute da von Nazareth auf Bethlehem müssen pilgern, die hochschwangere Frau. Und dann ist das Baby in diesem Stall geboren. Wir kennen die Geschichte schon bis zum Abwinken, oder? Aber das Bewusstsein, dass du ins Haus von deinem Vater musst zurückgehen. Und dass du dich mit deinem Vater musst connecten. Dass dann Gottes Reich durchbricht. Wende das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern. Das ist der letzte Vers im Alten Testament, im Maleachi. Und dass das als erstes ist passiert, bevor Jesus auf die Welt ist gekommen. Dass die ihre zu ihr Vaterhaus haben müssen gehen. Es war das Vaterhaus von Josef, nicht von Maria. Maria hat nicht Heimat dort Bethlehem gehabt, das war die Stadt von David. Das sind einfach so Details, wo ich gemerkt habe, das hat mich noch einmal einfach sehr berührt. Das war nichts Neues, das habe ich alles schon gewusst, aber irgendwo so in der Intensität, in der Wichtigkeit hat mich das angesprochen. Und noch das Zweite, das ist die Frage, wo wir schon seinerzeit 2002 mal lies, in Buenos Aires, in diesem Restaurant mit der Kathrin zusammen und wie hat er geheissen? Der Fernando, der Sohn vom Pastor von der Gemeinde dort, hitzigst diskutiert haben. Nämlich die Frage, wie sieht es jetzt genau mit dieser Leiterschaft in der Gemeinde aus? Und der Fernando, der hat dann behauptet, nein, das ist einer. Aber das ist wie ein Vater. Und ich habe dann behauptet, nein, aber das steht so nie in der Bibel. Ich lese immer nur von Ältesten, die Gemeinde leiten. Und wir haben das dann vehement verteidigt. Und weil der arme Fernando das ganze Prinzip von der Vaterschaft eben dann noch nicht so richtig verstanden hat und uns das nicht erklären konnte, ist die Frage, bis mehr oder weniger zum heutigen Tag oder eben bis zur Konferenz, pendent geblieben. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch das Ganze mit der Vaterschaft nachher ist gekommen, das war für mich auch eine neue Offenbarung gewesen, in dieser Intensität, in dieser Betonung. Sehr einleuchtend, ich sage es wirklich, wenn ich jetzt die Bibel lese, es ist einfach ganz eine andere, wenn du das siehst, du allen Orten im ganzen Alten Testament, du siehst es auch im Neuen Testament, die Vaterschaft, die Sohnschaft, wie auch die menschlichen Vater- und Sohn-Beziehungen einfach Gottes Königreich repräsentieren, ist so offensichtlich. Und trotzdem habe ich das mit den Ältesten nachher nicht zusammengebracht. Wie ist denn das jetzt? Und wenn du im Neuen Testament liest, die Ältesten werden fast immer in Mehrzahlform erwähnt. Und nicht der Älteste. Oder das wäre so irgendwie noch Mehrzahlform. Und das ist für mich immer klar, aber das ist ja nicht einer, das sind ja mehrere. Und der Tamo hat das, ich glaube, am Samstagvormittag hat er das irgendwo, so in einem Nebensatz hat er das erwähnt, der Übersetzer hat es falsch übersetzt, hat nämlich Älteste wieder Mehrzahl übersetzt und der Tamo hat dort von Ältester in Einzahlform geredet. Und dann ist bei mir natürlich sofort die Frage aufgekommen, ist dann weitergegangen und dann sind wir zusammen zu Mittagessen und dann habe ich den Tamo gefragt, jetzt musst du mir genau erklären, wie ist jetzt mit dem Ältesten da? Du hast Ältesten gesagt, ich habe es schon gehört. Auch wenn es der Übersetzer falsch übersetzt hat. Aber in der Bibel kommen die Ältesten einfach immer in Mehrzahl vor. Jetzt erklär du mir bitte, wie du das mit Vaterschaft zusammenbringst. Das ist mir echt seit 20 Jahren jetzt die Wahl, ich nicht tun. Dann hat der Tamo gesagt, Älteste, das sind denke einfach. Also er hat gesagt, Ältesten, das ist der Vater. Das ist der Vater vom Haus. Und jede Gemeinde ist eine Ortsgemeinde. Und die hat mehrere Häuser. Und die Ortsgemeinde, die hat Älteste, das sind einfach all die Väter zusammen. Und nachher sind wir zum nächsten Thema gegangen und wieder gekommen. Und ich dachte, ja, so einfach wäre es eigentlich. Ich habe es jetzt noch nicht theologisch, biblisch erforscht, ob es allen Orten, in allen Bibelstellen verhält. Aber der Tamu hat das ja auch noch erwähnt gehabt. Im letzten Kapitel vom Römerbrief sind die Grüße. Es ist der Brief an die Gemeinde von Rom. So ist der im ersten Kapitel im Eingangsgruß überschrieben. Also in Rom gibt es eine Gemeinde, eine Gemeinde. Und diese eine Gemeinde, die besteht aus verschiedenen geistlichen Häusern. Und diese Häuser werden im letzten Kapitel vom Römerbrief namentlich erwähnt und grüßt. Und da wird immer eine Person angesprochen und noch im Haus von der, und da kommen übrigens auch Frauen vor, niederklüpfen, im Haus von ihr, lasst die Brüder grüßen, im Haus von ihm grüßen und so weiter. Und dann werden all die Ältesten von Rom eigentlich namentlich erwähnt, die zusammen die Gemeinde von Rom bilden. Und das habe ich gemerkt, das ist, weil das Bild auch in uns, weil wir haben es nicht, oder, mit der Ortsgemeinde. Für uns ist die Gemeinde immer noch wir als Lokalgemeinde, oder? Wir sind die Gemeinde. Aber wir sind nicht die Gemeinde von Thun. Und wenn man das jetzt biblisch würde übertragen, würde das heissen, die Gemeinde von Thun, das ist die Summe von allen geistlichen Haushalten, die da sind. Also von all diesen 20, 25 Gemeinden, die da in Steffisburg, Uetendorf, Thunstadt, Gwatt, Tierachere, Hünibach und so weiter ist. Und wenn die alle zusammenkommen, die Väter, die geistlichen Väter von diesen Häusern, dann bilden die zusammen die Ältesten von der Gemeinde von Thun. Das ist die Vision, die Gott hat. Und jetzt spürt ihr, wie brutal unser denominationelles Denken diese Ordnung eigentlich verhindert. Und sie so entstellt, dass wir nicht einmal mehr erkennen, wie es eigentlich wäre oder soll sein. Nicht nur, dass die einzelnen Leiter von diesen Gemeinden keine Väter sind für die Gemeinden, sondern nur Angestellte, die man je nach Bedarf wieder rausgeht, wenn sie einem nicht passen oder wir sind nicht das Richtige predigen. Das ist eine Tragödie und die andere ist, dass wir nicht mehr kennen, dass wir eigentlich so als Leib zusammen eine Ältestenschaft über eine Gesamtgemeinde in einem Ort würden repräsentieren. Und da habe ich den Eindruck, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Und bin ich sehr gespannt, wie Gott da wird weitergehen. Gut, das wäre das gewesen von meiner Seite her. Willst du gerade so irgendwas sagen? Es ist einfach Pause, wäre jetzt bis um 11 Uhr. Und dann würden wir um 11 Uhr mit dem Forum hier weiterfahren. Ich möchte noch kurz beten. Vater, und ich will dir alle Ehre geben für das, was du uns offenbart hast, schon an der Konferenz. Auch wenn es für uns vieles Wiederholung und Sachen waren, die wir schon gehört haben, schon gewusst haben, schon gekannt haben, staune ich, wie du immer wieder ganz neue Offenbarungen hineingibst. Ich danke dir, dass du dran bist, deine Ordnungen an allen Orten aufzurichten, im Kleinen und im Grossen. Und wir wollen dir auch die Region Thun hier bringen und bitten, lass du dein Reich kommen. Lass du die Ordnungen kommen in all diesen Gemeinden von unseren Geschwistern, die wir segnen wollen, in deinem Namen Jesus. Amen.